Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. Manchmal erreichen uns Fragen, was denn diese Sales-Anwendung sei und was die eigentlich kann. Nun, sie kann beispielsweise E-Rechnungen anfertigen. Und ziemlich genau da endet auch meine Expertise. Und für fachkundigen Input habe ich mir deshalb zwei Menschen dazu eingeladen, die sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Zum einen ist da Peggy Hötzel, Projektmanagerin bei Metaways. Moin Peggy.
Hallo Tanja, hallo Conny.
Peggy hat es gerade schon verraten. Der andere in der Leitung ist Cornelius Weiß, Geschäftsführer bei Metaways. Moin Conny.
Hallo, ich grüße euch.
Peggy, E-Rechnung klingt jetzt erstmal nach einer einfachen E-Mail, die ein paar Datensätze zusammensammelt und dann verschickt. Es ist aber im Hintergrund doch deutlich komplexer. Verrate uns doch mal, was die E-Rechnung eigentlich macht.
Ja, also ich denke, das ist auch sowieso ein guter Einstieg zu sagen, man gibt erstmal eine Definition des Begriffes E-Rechnung. Was versteht man darunter? Oder im speziellen Fall versuche ich das jetzt mal, was ich darunter verstehe. Und zwar in Form einer Definition, die nicht so die Schlagwörter, auf die wir sicherlich in dem Podcast dann noch kommen werden, schon mal anspricht, wie zum Beispiel Pepball, Zugpferd und X-Rechnung und was es da alles noch gibt, sondern einfach eine normale Definition mit normalen Worten, sag ich mal, ohne in die Technik zu gehen. Ich versuche das mal. Ich muss mich ein bisschen sortieren, um da jetzt einen gescheiten Satz rauszukriegen, der das Ganze so ein bisschen definiert. Ich würde sagen, der Begriff, unter dem Begriff E-Rechnung verstehe ich eine gesetzlich verankerte Normierung in struktureller Form von Rechnungsdaten, also oder sag mal lieber kaufmännischen Belegen wie Rechnungen und deren Inhalte zum Austausch dieser Daten zwischen öffentlichen, staatlichen Stellen und Unternehmen in digitaler bzw. elektronischer, was das Gleiche ist, Form und wichtig dabei ist, maschinenlesbarer Form. So, das ist das, was ich mir so mal ganz grob, um da mal so mögliche Dinge, alle Fakten reinzubringen, was das bedeuten kann, über die wir dann, denke ich, im Einzelnen gleich noch sprechen werden, was ich darunter verstehe.
Conny, du als Techniker verstehst da was völlig anderes drunter, oder?
Wie sieht das bei dir aus? Also schöner hätte ich es nicht sagen können. genau, das versteht man wohl unter E-Rechnung, oder ist es ja, Peggy hat es gesagt, es ist ein Rechtsbegriff, und das ist wohl genau das, was er beschreibt.
Genau, wobei ich finde ja, der Begriff E-Rechnung ja gar nicht so ganz richtig, ne? Also, weil man mehr kann als Rechnung im Prinzip. Also irgendjemand hat sowohl mal den Begriff da hingebracht, aber letztendlich kann man damit zukünftig oder auch jetzt schon mehr machen als Rechnung.
Ja, ich glaube, das ist jetzt der Anfang. Gesetzlich ist das gefordert. Ab Anfang nächsten Jahres müssen wir alle die Rechnung schreiben können an unsere Rechnungsnehmer, und wir müssen in der Lage sein, die Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Das ist Gesetzeslage. Und das ist natürlich nur ein schwacher Anfang in das ganze Thema strukturierter elektronischer Datenaustausch. Und früher oder später wird man dann sicher auch noch andere Dokumente austauschen, sowas wie Angebote, Aufträge, Lieferscheine, ja, und so weiter und so fort. Da gibt es prinzipiell ein großes Portfolio, was strukturiert ausgetauscht werden kann. Ich glaube, was man vielleicht für Leute, die damit noch nie was zu tun haben, das kurz noch abgrenzen. Man könnte jetzt sagen, ich mache schon lange keine Papierdokumente mehr oder keine Papierbelege mehr. Ich habe doch alles elektronisch, weil ich verschicke PDFs und empfange PDFs oder Word-Dokumente. Und das, vielleicht sollte man gleich zu Anfang sagen, das versteht man in diesem gesetzlichen Sinne nicht unter einer E-Rechnung. Das ist zwar auch alles irgendwie elektronisch und digital, hat aber nicht von diesen vielen Sachen, die Peggy gesagt hat, erfordert es nicht die maschinenlesbare und strukturierte Form und ist sozusagen für die Gesetzeskonformität braucht es halt eine ganz spezielle strukturierte Form, die auch sehr strikt definiert vorgegeben ist, was dann E-Rechnung bedeutet.
Und das kann Tein mittlerweile alles, oder? Also verratet uns noch mal ein bisschen, was Tein denn da jetzt mittlerweile schon alles auf dem Kasten hat.
Eigentlich hört sich das, finde ich, das kann Peggy vielleicht nochmal anders sagen, ist eigentlich relativ unspektakulär, weil alles, was da jetzt am Ende des Tages rauskommt, ist, dass wir jetzt zur kommenden Version, also zur 2411, erzeugen wir auch die elektronischen Rechnungen und das ist am Ende des Tages ein XML-Dokument. Und wir können elektronische Rechnungen auch anzeigen und validieren. Validieren bedeutet, dass man die Inhalte auf, sagen wir es mal vereinfacht, auf Sinnhaftigkeit und Konsistenz prüft. Und ein ganz einfaches Beispiel, was immer genannt wird, ist, wir prüfen, ob die Summe der Positionen die Gesamtsumme der Rechnung ergibt oder sowas. Oder ob nach Abzug des Rabatts das richtige Endsaldo rauskommt. Das wäre eine furchtbar einfache Validierung. Und man kann aber auch andere, oder wir validieren auch andere Dinge, die nachher dann sicherstellen, dass die Rechnung so, wie sie ist, auch korrekt und gesetzeskonform ist. Also das sind eigentlich die drei Baustellen oder Bausteine. Wir erzeugen E-Rechnungen in einem bestimmten Format. Wir validieren und wir visualisieren. Und das ist eigentlich schon alles und trotzdem haben wir uns echt lange damit beschäftigt.
Das klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen, naja, nach Bürokratie und dass man da sehr viel beachten muss. Peggy, wo siehst du denn, oder was waren so die größten Herausforderungen eigentlich in diesem technischen Prozess?
Naja, im Prinzip ging das erstmal damit los. Erstmal googeln, was ist das überhaupt? Welche gesetzlichen Regelungen gibt es? Welche sind relevant für uns? Welche sind nicht relevant? Man musste das erstmal ein bisschen auseinanderbröseln, weil es gibt da eine EU-weite Norm. Die ist verankert in der sogenannten EN16931, glaube ich. So, da gibt es eine Norm, wie so eine E-Rechnung im Prinzip auszusehen hat, wie die strukturiert ist und welche Inhalte damit gegeben werden müssen. Und basierend auf dieser Norm gibt es dann wieder, Conny, du magst mich korrigieren, zum Beispiel eine deutschlandweite Richtlinien oder auch verschiedene sogar Formate, die man nutzen kann, um so eine E-Rechnung zu erstellen, die dann wieder die deutschen Spezifika auch enthalten. Und dieses Ganze kann schon sehr komplex sein, auch wenn das am Ende, was rauskommt, gar nicht so komplex ist. Und auch die Umsetzung war für mich eigentlich erstaunlicherweise, ging die wirklich recht fix. Ich hatte das eigentlich noch ein bisschen, ich hatte das anders noch ein bisschen erwartet, weil die Recherchearbeit dazu, um überhaupt erstmal dahin zu kommen und das alles zu verstehen, die ganzen Begrifflichkeiten und auch die technischen Schemen, die da, oder Schema heißen, glaube ich, auch die Mehrzahl, ne? Die da dahinter sind und Listen, die da, es wird ja alles letztendlich verlinkt in bestimmten Listen, also da geht das bei der Zahlungsbedingung los oder bei der Mehrwertsteuer und da gibt es überall kleine Codes, die dann sozusagen deutschlandweit oder eben auch EU-weit genormt sind und wo dann jeder versteht, was bedeutet das letztendlich, um das jetzt mal mit so einfachen Worten zu sagen. Vielleicht kann Conny das noch mal ein bisschen, aber diese Recherchearbeit war schon erstmal komplex, um dann dahin zu kommen. Ach so schwer ist es am Ende nicht und um das einmal zu verstehen und dann ist das, glaube ich, nicht
Ich
ganz so.
glaube, also es wird sehr viel dazu geschrieben und es wird ein ziemlich großer Huhubei darum gemacht und man kann da Angst vor kriegen und es sind auch manches ist ein bisschen unübersichtlich. Aber da muss man irgendwie, ich glaube, als wir dann irgendwann mal ich glaube, von der Koordinierungsstelle IT gibt es in Deutschland ein sehr schönes Dokument, was den deutschen die deutsche Gesetzgebung oder den deutschen Abkömmling der E-Rechnung beschreibt. Und das war wirklich, es ist viel besser, sich das offizielle Dokument einmal von vorne bis hinten durchzulesen, auch wenn es ein paar Seiten sind. Und dann kann man ganz vieles, was man sonst im Internet recherchiert hat, und diese ganzen kleinen Erklärungen, die dann wieder kleine Fehler drin haben, nicht präzise sind, einem Angst machen oder sonst irgendwas, die alle vergessen. Also aber genau, das war ein Schritt. Und dann ist es leider auch so, dass echt viel Unsinn gemacht wird. Also wenn man sich die Artikel in den verschiedenen Medien dazu durchliest, dann werden Empfehlungen gemacht, welche Bibliotheken und Programme und wie der Marktüberblick ist und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages haben wir festgestellt, es ist doch eigentlich eine relativ einfache Aufgabenstellung. Und die, also das ist vielleicht jetzt, das ist eine relativ aktuelle Entwicklung. Wir haben beispielsweise, um diese Dokumente, also diese, das sind am Ende des Tages eigentlich nur XMLs, um die zu erzeugen, gibt es für verschiedene Programmiersprachen verschiedenste Programmbibliotheken. Und wir haben die miteinander verglichen und haben überlegt, auf welche wollen wir denn setzen, und haben die Vor- und Nachteile uns angeguckt und haben den Implementationsstand uns angeguckt und den technischen Innovationsstand, und so weiter und so fort. Haben uns dann irgendwann für eine der Bibliotheken entschieden, die einen relativ hohen Innovationsstand hatte, ein neues Format unterstützt und auch noch aktiv gepflegt wird und nicht alle Features hatten, die wir brauchten, weil wir machen nicht nur Business-to-Business-Rechnung, sondern wir brauchten auch Business-to-Government. Das machen nicht alle diese Bibliotheken. Auf alle Fälle, da ist viel Zeit reingeflossen in Recherche, was denn eine gute technische Basis ist, auf der wir aufsetzen, um diese XMLs zu erzeugen. Und irgendwann hat uns das alles so genervt, dass wir gesagt haben, das kann doch nicht sein, das ist doch alles keine Rocket Science. Warum machen die denn diese bekloppten Bibliotheken? Das geht doch viel einfacher. Das ist doch XML, so wie man das vor 30 Jahren schon gemacht hat. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit einem Programmierer von uns und haben gesagt, sag mal, das ist doch alles da, die XLTs und die XSDs. Das geht doch einfacher, wir brauchen doch keine Bibliothek dafür. Und dann sagt er, ja, ich probiere das mal aus. Und dann nutzt er unsere Stoppuhr und sagt nach einer Stunde 33, ja, ist gut, wir haben jetzt eine eigene Bibliothek. Und die kann das ganze Feature-Set, die kann nicht nur Rechnungen, die kann auch Angebote und Aufträge und hat diese ganzen Limitierungen nicht. Und das ist so eine Geschichte, die auch ein bisschen zeigt, es sind so viele Nebelkerzen geworfen um dieses Thema. Dass man, ja, das glaube ich dann, das war für uns zumindest die Schwierigkeit, den unverstellten Blick zu kriegen. Und tatsächlich frage ich mich, also wenn man jetzt als Unbedarfter, als nicht technischer Mensch sagt, ich muss ab nächstes Jahr E-Rechnungen schreiben und ich bin nicht Kunde bei SAP, Datev, Haufe, Lexware oder wo man da noch sein könnte, also bei irgendeinem der großen, sondern ich habe bis jetzt meine Rechnung mit irgendeinem kleinen Programm geschrieben oder mit LibreOffice oder was auch immer. Das ist mir völlig unklar, wie solche Unternehmen ab nächstes Jahr E-Rechnungen schreiben sollen. Weil es einfach wahnsinnig viele Nebelkerzen gibt, ganz viele unpräzise Informationen im Netz und ja, kaum hilfreich ist.
Ja, das war auch so meine Schwierigkeit, das da als Nicht-Techniker so ein bisschen zu verstehen. Und als ich dann auf dieses eine besagte Dokument gestoßen bin, da wurde es mir auch klarer, sozusagen. Es ist wirklich, was natürlich noch ist, für diese Kleinen oder die jetzt vielleicht nicht so, solche Systeme im Einsatz haben, es gibt für Ausgangsrechnungen, also Verkaufsrechnungen, eine Übergangsfrist, die besagt aber, dass man nur Papierform darf. Also man darf nicht mehr, wo ja fast jeder mittlerweile ist, E-Mail schreiben mit PDF-Anhang, sondern man muss dann wirklich back to the roots sozusagen. In Papierform ist es noch in einer gewissen Übergangsfrist bei Ausgangsrechnung erlaubt, aber Eingangsrechnung muss man trotzdem akzeptieren. Also von daher ist das auch nur die halbe Miete.
Jetzt frage ich mich so ein bisschen, was für ein Sinn dahinter steht. Ich denke ja natürlich im Sinne von Nachverfolgung und wirklich dann auch der Validierung von solchen Rechnungen. Da hilft natürlich Tine mit seiner Historie, wo auch wirklich dann unveränderbare Daten einfach dann vorliegen. Oder täusche ich mich da?
Meinst du jetzt die Sinnhaftigkeit, warum der Gesetzgeber sagt, wir wollen jetzt E-Rechnung machen, oder?
Naja, so ein bisschen, ja. Der Gesetzgeber hat ja auch zwischendurch mal sehr bürokratische Ideen. Aber
Ja, zum einen glaube ich, das ist ja, ich glaube, das ist total sinnvoll. Vielleicht muss man gerade in Deutschland der Industrie da auch ein bisschen aufs Pferd helfen. Wir sind ja auch da sehr rückständig. Andere Länder sind schon wesentlich weiter. Und eigentlich ist es ja, man stelle sich vor, dass in einer zukünftigen Welt, ich ein Angebot kriege, das strukturiert verstanden wird, sofort in meinen Systemen richtig drinne sind. Mein Computer, meine Systeme verstehen das, können mir gucken, ob meine Liquidität das hergibt, bla bla bla. Ich kann das sofort weiterverarbeiten, ohne dass das irgendjemand abtippt, einscannt, hast du nicht gesehen. Ich kann das vielleicht sogar freigeben, hab die Position in meinem System und so weiter. Eigentlich wäre es ja toll, aber das gibt's noch nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Tanja. Ich versuche papierlos meinen Alltag und auch bargeldlos hinzukriegen. Es ist eine Katastrophe. Also, keine Ahnung, für eine Besprechung für irgendeinen Verein hole ich ein paar Brötchen. Und dann muss ich diesen blöden Papierbeleg irgendwie mitnehmen und dann kleben wir den nachher auf ein Stück Papier und reichen den ein, damit ich das Geld zurückerstattet bekomme. Das ist ja alles ganz schön gruselig. Und von daher, dem auf die Sprünge zu helfen, dass die Digitalisierung weitergeht, ist sicherlich ein sehr valider Grund und auch ein guter. Und ein anderer ist, dass es, glaube ich, ein großes Interesse des Staates gibt, dass die Buchführung ordnungsgemäß, lückenlos, transparent und schwer fälschbar ist, damit auch die Steuern ordentlich abgeführt werden. Und das haben es in andere europäische Länder, sind auch schon viel weiter, dass da nicht nur E-Rechnungspflicht ist, sondern dass auch die Steuerbehörden automatisch einen Abzug, eine Kopie von jeder E-Rechnung kriegen und dass die Steuern automatisch ausgerechnet, verrechnet und so weiter werden. Ja, das ist, glaube ich, ein zweiter großer Grund.
Ich finde das ganz spannend, weil bisher, ich habe es in der Anmoderation so ein bisschen angedeutet, die Sales-Anwendung war bisher immer so ein, ja, gibt es auch, aber was macht die eigentlich, Ding bei vielen Nutzenden? Aber jetzt kriegt die ja nochmal eine ganz neue Bedeutung. Das ist ja echt spannend. Seid ihr da stolz drauf?
Jein. Jein. Also ich glaube, das ist ja wie bei so vielen Dingen, die wir in Teilen drin haben. Natürlich sind wir stolz drauf, wir sind auf die Technik stolz. Zum Beispiel, ich habe ja eben das Ding mit der Bibliothek erzählt. So, da sind wir stolz drauf. Oder Visualisierung. Ich weiß, als wir mit dem Projekt, also wir müssen ab 2025 müssen wir also in der Lage sein, E-Rechnungen anzunehmen und zu verarbeiten. Suchst du das Netz ab, wer visualisiert mir das, dann findest du drei, vier, fünf Programme, die das können. Guckst ins Kleingedruckte, die können alle nur ein bisschen was, die einen können das, die anderen können das. Die meisten laufen unter Windows, dann findest du meins, das läuft unter Mac, dann läuft es aber nur unter Mac Intel oder nur unter Mac Silicon, Apple Silicon. Und wenn es dann unter Linux laufen will und so weiter und so fort. Und dann bin ich einfach, da sind wir schon stolz drauf, dass wir sagen, was für ein Scheiß. Wir machen das jetzt einfach in unsere Team rein und dann läuft das im Browser und gut ist, weil es einfach überhaupt gar keinen Spaß macht, sich mit diesem Gemuckel rum zu beschäftigen. Und andererseits ist es so, wir sind ein kleines Team, wir finanzieren uns dadurch, dass unsere Kunden Bock haben auf Projekte mit uns und dann wird immer genau das umgesetzt, was die Kunden brauchen und was wir brauchen. Und die vielen coolen Ideen, was wir noch gerne machen würden, die, ja, sind halt oft nicht finanziert. Und so, da ist es auch im Sales-Modul, es gibt gewisse Anwendungspfade, die sind echt cool. Und es gibt andere Anwendungspfade, da raufen sich manch einer den nicht vorhandenen Bart und sagt, wieso kann das Modul das nicht? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Und dann zucken wir auch mit den Schultern und sagen, ja, bis jetzt hat es noch keiner gewollt und noch keiner uns dafür bezahlt, dass wir es umsetzen. So, also von daher so richtig, so stolz, dass man sagt, ist ja das Geilste, was es gibt, ist es nicht, sondern es gibt einige Anwendungspfade, die echt cool sind und andere, die wir gerne machen würden und noch Projekte suchen. Also so empfinde ich das und Peggy sieht es wahrscheinlich nochmal anders, weil die kommt ja aus der Branche und weiß noch viel mehr, was wir alles nicht können.
Ja, aber ich versuche das immer unter der Brille auch Open Source zu sehen und was wir für ein System letztendlich haben und dass wir nicht jetzt einer der Global Player und mit denen irgendwie dagegen anstinken können und wollen. Unser Klientel ist auch ein ganz anderes, was letztendlich auch oder viele davon mit Teilen arbeitet. Und wir haben eben auch kein integriertes Buchhaltungssystem wie diese großen Global Player. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und von daher finde ich das, was wir jetzt schon in Teilen im Sales können, ist schon eine ganze, ganze Menge. Und das weiß ich sehr gut. Und viele der nun mal gegebenen Standards, die man in Deutschland eben auch braucht für eine Rechnung oder für kaufmännische Belege, muss man zwangsläufig können, egal ob man ein großer ist oder ein kleiner ist, weil die Daten werden nun mal einfach benötigt. Und von daher können wir schon sehr, sehr, sehr viel. Und ich bin da im Prinzip schon ganz, ganz happy mit. Muss ich sagen. Natürlich, es gibt so ein paar Sachen, wo man das eben noch ein bisschen schöner machen kann, aber das hast du ja schon erzählt, so ist es letztendlich. Muss eben auch irgendwo finanziert werden oder muss eben warten.
Und so wie ich Tine kenne, wird es natürlich auch wieder sehr viele Wege und Möglichkeiten geben, das irgendwie über eine API dann auch in andere Programme reinzukriegen. Also die Versalität, die Vielfältigkeit von Tine wird dann natürlich auch wieder zugekommen.
Ja, aber das, genau, so ist es. Mhm. Ich glaube, was wir müssen noch ein paar Buzzwords, die wir jetzt am Anfang ausgeklammert haben, die müssen wir, glaube ich, aber doch noch auch loswerden.
Ja.
Weil was wir jetzt machen, um das einmal auch gesagt zu haben, also es gibt, wenn du dir jetzt raussuchst, was ist denn gesetzlich gefordert und was bedeutet E-Rechnung, dann findest du in Deutschland, glaube ich, 4 oder 5 Standards, die erlaubt sind. Mhm. Und du musst dann ab dem 01.01.25 einen dieser Standards versenden können und alle empfangen können und verarbeiten können. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir X-Rechnung in dem Standard oder dem Transport UBL, heißt der, in UBL als versenden machen. Und wir haben uns auch gegen andere Formate entschieden, die wir nicht mehr unterstützen wollen. Ist ganz prominent in Deutschland, wer Zug fährt. Das hört man immer wieder, eine Zugpferdrechnung. Das ist im Prinzip ein klassisches PDF, was man sich in einem PDF-Programm anschauen kann und wo dann eine XML eingebettet ist. Meist aber, glaube ich, in dem Format CI. Und da haben wir uns dagegen entschieden, weil es für uns ein totes Pferd ist. Diese Standards werden nicht weiterentwickelt und auch CEI ist nur auf Rechnungen beschränkt. Und aus unserer Sicht liegt die Zukunft aber darin, dass wirklich ein Füllhorn an Dokumenten verschickt werden kann. Auch an den, jetzt ist es so, wenn ich eine E-Rechnung habe, die kann ich jetzt meinem Gegenüber zukommen lassen. Ich hätte fast gesagt per Fax, aber das geht nicht, aber auf Diskette. Per E-Mail oder es ist so, oder ich fahre die per USB-Stick aus. Das wird sich vermutlich oder ganz sicher auch in den nächsten Jahren ändern. Es gibt jetzt schon Austauschnetzwerke dafür und die werden sich weiter verfeinern. Vielleicht werden die auch mal verpflichtend. Man muss irgendwie die Industrie dazu zwingen, sich mit E-Rechnungen auseinanderzusetzen. Das ist gerade passiert. Aber ich glaube, wenn das passiert ist und man mehr erkennt, wird, dass das sehr sinnvoll ist, dann wird sich das alles weiterentwickeln und dann sind diese anderen Standards wie Zugpferd, Faktur X, CII und so weiter, aus unserer Sicht sind die nicht zukunftsfähig, auch wenn die jetzt irgendwie vielleicht gerade noch ganz angesagt sind, weil es so angenehm ist, dass ich beispielsweise einen PDF habe und gar nicht merke, dass ich es mit einer E-Rechnung zu tun habe. So, aber wir hatten einfach keine Lust dazu und halten es nicht sinnvoll, irgendwelche veralteten Standards zu unterstützen. Also, was Tine macht, ist, wir schreiben UBL-Dokumente nach dem X-Rechnungsstandard 301 in den deutschen Erweiterungen. Und zusätzlich haben wir die Infrastruktur da, auch für die anderen Mitgliedsländer die Rechnung schreiben zu können. Und ich weiß nicht, da sollte man, glaube ich, auch was zu sagen. Vielleicht kann Peggy uns einmal einen kurzen Abriss geben, was da eigentlich, warum, wo da der Zusammenhang nochmal ist zwischen dieser europäischen Norm und der deutschen Norm und den anderen Mitgliedsländern.
Ja, ich versuche es. Also es gibt diese europäische Norm ja schon länger, wie Conny auch schon sagte, dass andere Länder ja auch schon weiter sind in der ganzen Sache. Und es gibt da diese europäische Norm, die nennt sich EN16931. Da gibt es dann noch Punkt 1 und so ein paar Abwandlungen. Aber die X-Rechnung oder das X-Rechnungsformat basiert auf dieser europäischen Norm und wurde dann sozusagen erweitert von, ich glaube, dieser IT des Bundes irgendwie, glaube ich, wurde erweitert um die deutschen Spezifika. So, und das war auch ein Grund, so habe ich das zumindest gesehen, weswegen wir uns auch für das X-Rechnungsformat entschieden haben, weil man davon ausgehen kann, dass die europäische Norm natürlich nicht einfach so mal wegfällt, sondern dass mehr oder weniger die Zukunft auch weiter darauf aufsetzt. Und X-Rechnung hat das eben gleich gemacht. Und da gab es eben auch zwei, einmal X-Rechnungsformat als UBL und dieses CII oder so auch, basiert auch mit. Also gibt es beides. Und wir haben uns eben dafür entschieden. So, das ist, glaube ich, so ganz grob.
Ja, also so mein Verständnis, also ja, genau. Und also es bleibt jetzt erstmal einfach, solange man nur innerdeutsch Rechnungen schreibt, weil man dann immer in diesen deutschen,
Ja.
ich mit diesen deutschen Erweiterungen bleibt. Und so wie ich das verstehe und was die Sache ein bisschen komplex macht, ist, wenn ich jetzt sage, ich schreibe eine Rechnung aus Deutschland nach Frankreich, dann muss ich denen nicht eine deutsche Rechnung schreiben, sondern dann muss ich denen eine im Französisch gesetzlichen Standard schicken. Und so verstehe ich das. Jedes Mitgliedsland kann den, du hast eben die Norm gesagt, EN16 hast nicht gesehen,
Genau.
Standard nochmal verfeinern, erweitern. Ich glaube, man kann, einerseits kann man gewisse Dinge im Standard einfordern als Mitgliedsland, die sonst für andere Länder nicht verpflichtend sind, und man kann den Standard auch noch erweitern.
Ja.
Und wenn ich jetzt an ein anderes europäisches Mitgliedsland eine Rechnung stelle, dann muss ich das in deren Format machen, nicht in meinem. Und dafür haben wir auch die Infrastruktur geschaffen. Wir haben das nicht komplett umgesetzt. Wir haben schon einiges an Recherchearbeit reingesteckt. Wir haben uns auch von den freundlichen Mitbewerbern und den kommerziellen die Softwarelösung oder ein bisschen einige Softwarelösungen angeguckt und festgestellt, was die auch alles nicht können. Zum Beispiel genau dieses Thema, also das sind dann Zukunftsmusik für die nächste Zeit, aber zum Umsetzungsstand gehört einfach auch, wir haben auch darüber uns Gedanken gemacht, es gibt nicht nur die innerdeutschen Rechnungen, sondern auch die ins europäische Ausland, die haben ein bisschen andere Infrastruktur und auch, dass wir unterschiedliche Anforderungen haben, ist das Business to Business oder Business to Government und auch dafür die Infrastruktur haben, dass wir die unterschiedlichen Anforderungen da abbilden können.
Genau, das stimmt. Das ist richtig.
Spannend wird es dann für mich ja auch wieder, wie, was macht ihr mit Nicht-EU-Ländern? Also wenn du eine Rechnung in die Schweiz schickst, welches Format ist dann denn gültig oder welche Norm?
Das kann ich ja gar nicht sagen. Obläge ja der Schweiz zu sagen, wer irgendwie Handel mit mir treiben will, muss diese und jene Anforderungen erfüllen. Ich habe das jetzt von der Schweiz noch nicht gehört, dass es da irgendwie eine E-Rechnungspflicht gibt. Aber wenn man sich damit beschäftigt, es gibt tatsächlich außereuropäische Länder, die sehr, sehr weit sind und die auch mit den Finanzbehörden schon viel besser zusammenarbeiten. Das kann gut sein, dass es da gesetzliche Vorgaben gibt, die wir einfach noch nicht kennen und vielleicht auch andere Formate. Ja, ich schätze, keine Ahnung, dass Spezialsoftware für Branchen oder für gewisse Länder, die dann gewisse gesetzliche Vorschriften haben, dass es da dann auch Spezialsoftware für gibt. Und wenn man sowas bräuchte und das in Teilen bräuchte, dann sind wir natürlich sagen, wir lassen uns ein Projekt draus machen. Aber ich glaube, das könnte theoretisch sein, aber wir haben da keinen Überblick drüber, wie das. Welche nicht-europäischen Länder da noch andere Standards erfordern. Wir sind schon ganz stolz drauf, dass wir in unserer Recherche so weit gekommen sind, jetzt einen guten Überblick zu haben, was die europäischen Länder betrifft, welche Länder Gebrauch gemacht haben von Erweiterungen des Standards. Ja, genau.
Ja,
Und
Belgien.
tatsächlich muss man, da könnte man Deutschland auch mal kurz loben. die Dokumentation des deutschen Standards oder deutschen Erweiterungen und auch gerade die stark technische Dokumentation, die ist schon sehr gut im Vergleich zu manchem anderen, was man dann findet auf anderen Ländern.
Ja, das stimmt. Aber was man vielleicht noch kurz ergänzen könnte, dass diese Normierung oder die Struktur dieser X-Rechnung eben auch schon vorsieht, dass man zum Beispiel branchenspezifische Sachen damit einbringen kann, aber die wird auch kein Global Player standardmäßig irgendwie schon mal einfach so aus der Tasche ziehen, ne? Das werden individuelle Projekte sein für spezielle Branchendaten, die da mitgegeben werden. Aber die Struktur des Ganzen sieht das schon vor, dass man sowas einbauen kann. Und das ist eigentlich, ja, das Wesentliche, Wichtige, dass es erweiterbar ist.
Dann erübrigt sich eigentlich meine Frage nach den nächsten Schritten in der E-Rechnungs- und Sales-Anwendung, weil ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Oder bin ich da ein bisschen zu optimistisch, weil noch nicht die Anforderungen da sind?
Ach doch, also es gibt schon noch einige Sachen, die wir gerade am Umsetzen sind, auf die wir auch richtig Bock haben. Wir machen natürlich auch immer das, was wir sowohl unsere Kunden als auch wir selbst brauchen und manchmal auch Dinge, auf die wir einfach so Lust haben. Also von daher, da passiert schon noch was. Jetzt gerade aktuell sind wir dabei, das ganze Thema strukturellen Transport, also Belegversand, noch struktureller besser nachzufassen. Auch den, also jetzt eigentlich gesetzesmäßig kann ich ja, oder was jetzt passieren wird am 1.1. ist, dass ganz viele verschicken ihre Rechnung halt per E-Mail oder bieten sie zum Download an. Und wir sind aber gerade dabei, die Infrastruktur einzubauen, dass man die halt automatisiert über APIs in irgendwelche Rechnungsnetzwerke schickt und dass wir dann auch auf unserer Seite nachhalten, wo haben wir sie wann eingeliefert, was waren die Return Codes und die Nachweise und so weiter. Und wenn wir das fertig haben, kommen bestimmt die nächsten Ideen. Aber auch immer an der Stelle Werbung gemacht. Leute, wenn ihr es verwendet oder Bock drauf habt, lasst uns Projekte machen, um wirklich das immer weiter voranzutreiben. Und ich finde es eigentlich schön, wenn auch in diesem Sektor ist jetzt falsch gesagt, aber wenn in dieser Softwaregattung, wenn es halt auch Open Source gibt, und das ist ja ganz oft so, dass sobald es um Geld geht, gibt es nur kommerzielle Software. Und ich finde das ziemlich cool, wenn wir da die Möglichkeit haben, zusammen mit unseren Kunden, die auch Bock haben, das Zeug, was wir für sie machen, Open Source gehen zu lassen, wirklich eine gute Open Source Alternative zu haben.
Ich bin fasziniert. Habt ihr noch berühmte letzte Worte oder
Oh Gott,
seid ihr
was
völlig erschlagen?
berühmte letzte Worte. Also ich bin sehr gespannt, wie viel. Also wir haben schon die ersten Eingänge von Kunden, die uns zumindest mitgeteilt haben, dass sie zum 1.1. nicht in der Lage sind, E-Rechnung zu schreiben. Das war eigentlich auch mal ein ganz interessantes, auch ganz interessant, weil ich glaube, da gibt es bestimmt noch einige, die zum 1.1. da vom Problem stehen, vielleicht. Ja, aber die letzten Worte, Conny.
Nee, genau. Also ich denke erschlagen. Wir sind nicht erschlagen. Wir sind voll im Thema. Wahrscheinlich sind unsere Zuhörenden hier und da erschlagen jetzt. Und die Botschaft ist aber, ist alles nicht so schwer. Und wenn ihr Bock habt, macht das mit uns zusammen. Wenn ihr jetzt sowieso gerade am Scheideweg steht und sagt, wir können nicht wie bisher weiter unsere Rechnung mit irgendeinem selbstgebastelten Tool oder einer kleinen Software schreiben, die jetzt einfach nicht mehr weiter funktioniert, weil sie ihre Rechnung nicht kann, dann lasst uns doch zusammen versuchen, das weiter an den Start zu bringen und es mitteilen zu machen.
Sehr schön. Das waren noch fantastische Schlussworte und wir sind am Ende dieser Episode des Time Podcasts angelangt. Wir hören uns dann im November wieder und dann erfahrt ihr einiges über Pelle. Bis dahin, danke fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.